Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Eigentlich müssen die schon noch viel weiter sein. Hast du das dich auch nicht mal gedacht, als wir den Predigtext für heute gelesen haben? Da siehst du die Jünger und du denkst, was haben die schon alles mit Jesus erlebt? Wir haben mit dem Leseplan al diese Kapitel in Evangelium gelesen. Wir haben gesehen, wie die Jünger Wunder um Wunder live miterlebt haben. Wie Jesus sie immer wieder zur Seite genommen hat, ihnen Predigten gehalten hat, kleine Lehreinheiten so zwischendurch gegeben hat und ihnen erklärt hat, ja, was hat es mit diesem Wunder auf sich? Und wer er ist? Und warum er gekommen ist? Eigentlich müssten die doch viel weiter sein, oder? Und dann dieser Text, mittendrin in Lukas Evangelium, eine Geschichte des Versagens der Jünger, muss man doch sagen. Abschnitt für Abschnitt. Die Jünger versagen, sie sind kleingläubig, unverständig, suchen ihren eigenen Ruhm, sind stolz und so vieles mehr. Und wir denken, so ist doch kein Jünger Jesu unterwegs. Haben sie was verpasst die ganze Zeit? Was ist da los? Aber ich hoffe, wenn wir das jetzt uns ein bisschen genauer anschauen, dass es uns genau so geht, dass wir wirklich verstehen, dass wir da mit drin stecken, hier. Dass es nicht nur um die Jünger geht, dass wir nicht nur sagen können, eigentlich sollten die viel besser wissen, sondern dass wir uns selbst darin wiedervinden. Das ist mein Gebet jetzt. Gut, die Geschichte beginnt mit der Wiedervereinigung von Jesus in der großen Jüngerkreis. Habt ihr es noch gelesen zu Hause? Wunderbar. Wie Jesus mit 3 Jüngern auf den Berg bestiegen ist, mit dem Johannes, mit dem Petrus und Jakobus, war doch wunderbar, oder? Die haben dort oben eine gewaltige Schau bekommen von Gottes Herrlichkeit. Haben da gesehen den Propheten Elia. Der Mensch war gestorben. En ze hebben hem gezien met eigen ogen. En hebben Mose gezien. Wie lang waren die zo dood? En Jezus mittendrin. En Petrus vond dat zo schön. En zo herrlich. Dat hij zegt. Hier willen we hütten bouwen. Das muss bleiben. Lasst uns hier bleiben, Jesus. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Um hier auf Erden in einer schönen Hütte zu leben. Ist gekommen, weil er unserer Not begegnen wollte. Weil er diese Not lösen wollte. Und deshalb ist er nicht da oben geblieben, mit seinen Männern, sondern ist wieder runtergegangen, in das Tal, da, wo die Not war. Wo die Menschen waren. Und gleich als er da kommt mit seinen Jüngern, sofort geht's los. Die Menge ströömt auf ihn an. Alle wollen sie was von ihm, weil sie erwarten, dass er wieder Wunder tut. Und mittendrin dieser Mann, von dem wir gerade hören. Dieser Mann, der einen Sohn hat. Und das heißt hier, dass dieser Sohn einen Geist hatte, der ihnen immer wieder ergriff. In Markus Evangelium lesen wir, dass dieser Geist den Jungen so geschüttelt, so gepackt hat, er hat ihn ins Feuer geworfen. Manchmal auch ins Wasser geworfen. Oft wäre er wahrscheinlich fast gestorben, wenn er den Vater nicht in letzter Sekunde rausgezogen hätte. Du kannst dir vorstellen, wie verzweifelt dieser Vater gewesen sein muss, der dann mit seinem Sohn aankomt. Wie soll er jemals wieder gesund werden? Naja, ich weiß, es wäre jetzt spannend, darüber nachzudenken, gibt es solche Geister auch heute? Wie wirken die? Woran kann man sie erkennen? Na klar, wichtige Fragen. Aber darauf möchte ich jetzt nicht tiefer eingehen, weil es in dieser Geschichte, glaube ich, um was ganz anderes geht. Es geht nicht um diesen Geist, sondern es geht vor allem um das Versagen der Jünger. Ganz im Zentrum hier in Vers 40, da kommt der Mann zu Jesus und er sagt, mein Junge hat einen Geist, der ihn hin und her reißt und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie helfen und sie konnten es nicht. Jesus, deine Jünger konnten ihn nicht befreien. Ist doch eigentlich komisch, oder? Hast du den Anfang von Lukas 9 gelesen? Als Jesus die Jünger ausgesandt had und gesagt hat, jetzt geht ihr. Jetzt macht ihr die Kranken gesund. Matthäus berichtet sogar, Jesus sagt nicht nur, macht die Kranken gesund, sondern auch, und treibt die Dämonen aus. Macht all diese Wunder, die ich euch gezeigt habe. Tut sie. Ich gebe euch die Autoriteit, das zu doen. Sie hatten also, sagen wir, die Lizenz zum Geister austreiben können. Es gab nicht das Problem, dass sie da nicht das Recht gehabt hätten. Dass sie nur so ein bisschen die Helfer waren und dann kam Jesus und der hat dann immer das Wunder getan. Nein, Jesus hat sie dazu befähigt. Es hat ihnen an Autoriteit niet gefehlt. Es hat an ihnen was anderes gefehlt. Und das sehen wir in dem, was Jesus jetzt sagt, Vers 41. Er braust af, er ruft. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein und euch erdulden? Harte Wörter, oder? Is dit niet zo, wie man sich Jesus manchmal vorstellt, so alles ganz locker und entspannt und seien wir doch alle lieb miteinander? Nein, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lang soll ich euch noch ertragen? Und sein Vorwurf trifft wahrscheinlich diese ganze Volksmenge, die da ist. Aber besonders seine Jünger, die eigentlich besser wissen müssten. Du ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. Komt dir der Gedanke auch manchmal, oh du Ungläubiger, wenn du an Menschen denkst, die schon lange im Glauben unterwegs sind, vielleicht schon lange ihre Bibel lesen, so lange in den Gottesdienst kommen und die doch oft so kleingläubig erscheinen, so mutlos und fruchtlos. Es kann uns so gehen, wenn wir Unglauben sehen, den Unglauben der Jünger, den Unglauben der von Geschwistern. Aber wenn wir da Halt machen, dann haben wir überhaupt nicht begriffen, warum es hier geht. Da sind wir nämlich alle mit eingeschlossen. Da sind wir auch angesprochen. Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Das müssen wir erstmal für uns selber hören. Wie oft ist denn unser eigener Glaube ganz klein, dass wir Gott so wenig zutrauen? Den großen Gott, den wir in der Bibel auf jeder Seite kennenlernen können, dass er uns manchmal so fern ist und dass wir gar nicht daran denken, was er für Möglichkeiten hat. Ja, auf der anderen Seite ist das traurig. Auf der anderen Seite ist es wohl auch das ganz vertraute Christenleben. Wir sehen es bei den Jüngern, wir sehen es an uns selbst. Dass die Glaubensweg mit Jesus nicht einfach so, wie hier in Österreich die Seilbahn, von unten gerade Linien nach oben auf den Gipfel ist. Sondern es ist mehr so wie in einem Bergmassiv. Hoog zum Gipfel zu gehen. Du gehst mal hoch. Aber da gibt's auch mal wieder ein, sag mal, ein Plateau. Geht's vielleicht auch einmal ein bisschen bergab. Der Glaube wird schwächer Und dann brauchst du, du brauchst wieder jemand, der dir den Glauben stärkt. Dann geht's wieder Richtung Gipfel. Es gibt einen Weg nach oben, oder? Aber wir sind nicht immer auf dem geistlichen Höhenflug. Immer gut unterwegs. Das müssen wir ehrlich erkennen. Und so müssen wir auch auf andere schauen. Also nicht die Jünger hier belächeln und sagen, wie kleingläubig wären die doch. Der Einzige, der das Unglauben kritisieren darf, wer ist das? Das ist Jesus selbst, ja. Aber so scharf ihr den Unglauben attackiert und wirklich sagt, das ist doch unerträglich mit euch, wie wenig ihr immer noch glaubt. Schau mal, wie gnädig er auch ist. Er bestraft hier nicht seine Jünger dafür, dass sie nicht geglaubt haben. Er lässt nicht diesen Mann dafür büßen, der da mit seinem kranken Sohn kommt. Den lässt er nicht dafür büßen, dass es die Jungen nicht drauf hatten. Nein, er sagt in Vers 41, bring deinen Sohn hier. Meine Jünger haben diesen Glauben nicht, aber ich kann. Komm zu mir. Bring deinen Sohn hier. Und dat tut er, was die Jünger nicht tun konnten. Das heißt, als er zu ihm kam, riss ihn der böse Geist ihn zu Boden und zerrte ihn hin und her. Aber Jesus bedrohte den bösen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinen Vater zurück. Oh, ich liebe diesen Sinn. Diese Zeile. Er gab ihr seinen Vater zurück. Wie die Witwe in Nein. Er gab ihr ihren Sohn zurück. Ein riesengroßes Wunder. Was für eine Freude für den Vater und für den Sohn, dass er wieder frei war. Ein Wunder, was Jesus für diese beiden gemacht hat, aber auch ein Wunder für die Jünger. Ein Wunder, dass sie einmal mehr mit ansehen dürften, was Jesus für eine Macht hat. Was sie nicht tun konnten, sie haben es bei Jesus wieder sehen dürfen. Er hat Gottes Macht und er hat ihnen genau das geschenkt, was auch wir brauchen. Was wir wirklich brauchen, wenn wir nicht weiter wissen. Wenn wir klein von Gott denken und einen neuen Blick brauchen auf Jesus' Macht. Einige von euch kennen vielleicht den Film Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ah, entsetzte Geschichte. Es gibt in dem Film eine Szene, da kommt Indiana Jones, ist gegen Ende. Da kommt Indiana Jones an eine große Schlucht. Und er muss über diese Schlucht rüber, um seinen schwer verletzten Vater zu retten. Das Problem ist nur, er sieht keine Brücke über diese Schlucht. Da ist gähnende Leere. Wie soll er darüber kommen? In die Nebel, auf die andere Seite. Und dann geht die Kamera zum Vater. Und wir hören die Worte des Vaters. Du musst vertrauen, Junge. Du musst vertrauen. Indiana Jones nimmt seine Hand. Es geht zum Herzen. Er schließt die Augen. Er öffnet die Augen. Und er tut einen großen Schritt ins Nichts. Und er läuft auf der Brücke. Aber das ist nicht das Vertrauen, das Gott von uns fordert. Manchmal denken wir das, oder? Wir denken, ich muss nur glauben. Ich muss einfach nur fester glauben. Und wir schauen nach innen und denken, wenn ich doch nur mehr glaube, dann würde es passieren. So wie bei Indiana Jones. Meer glauben. Aber das ist nicht die Art, wie Christen im Glauben wachsen. Nach innen schauen, habe ich genug Glauben? Nein, wir müssen auf das schauen, was Jesus tut. Die Jünger brauchten genau das. Die mussten sehen, Jesus kann den Geist austreiben. Er kann den Jünger befreien. Was haben wir für einen großen Gott? Der Blick ging nicht nach innen. Der Blick ging nach oben. Oder zu Jesus. Dahin muss der Blick. Du kannst dir das nicht wie Indiana Jones einreden. Ich muss glauben. Ich muss glauben. Du brauchst einen verlässlichen Grund zu glauben. Und der ist nicht hier drin. Der ist nur bei Gottes Sohn zu finden. Das sehen wir hier. Und das haben wir immer wieder gesehen. Im Evangelium. Was er kann. Wie er Kranken geheilt hat. Sogar Toten auferweckt. Und die Menschen satt gemacht mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie Gottes Macht in ihm da ist. Weil er Gott selbst ist. Und wenn wir darauf vertrauen, wenn wir sehen, was Gott kann, dann werden wir das öfter erleben, wie er die Not wendet. Ja, nicht immer so, wie wir es uns voorstellen. Das moeten we ook leren. Er doet het niet immer zo, wie wir es uns vorstellen. Aber er komt zur richtigen Zeit. Und ein reifer Jünger lernt das auch mehr und mehr. Er ist einfach da. Er hat die Macht. Er lässt mich nicht im Stich. Und warum er nicht immer diese Wunder tut, das sehen wir gleich im nächsten Schritt. Weil es im Letzten um was Größeres geht. So spektakulär es für uns ist, Geisteraustreibungen und Krankenheilungen, die ganze Wunderkiste, die Jesus da auspacken kann, das ist nicht das Wichtigste. Und das macht er seine Jünger jetzt bewusst. Mitten in den Trübel, wo alle noch begeistert sind, dann nimmt Jesus seine Jünger zur Seite und sagt, Leute, es geht um was anderes. Mitten da drin. Da sagt er es, Vers 44, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Also, nach dem Kleinglauben der Jünger, den wir im ersten Teil gesehen haben, jetzt ihre Verständnislosigkeit, ihren Unverstand. Sie verstehen überhaupt nicht, was Jesus ihnen da sagen will. Also, ja, wie der Menschensohn ist, das hätten sie schon wissen können. Sie haben es immer wieder gehört. Menschensohn, so hat Jesus von zichzelf gesprochen. Das hat er van profeten Daniel. Daar hebben we over geredet, niet? En dat hat er op zich bezogen. Ik ben der Menschensohn. Een beetje kunnen we die jongen aber verstehen. Jetzt, wo gerade das große Wunder passiert, wo die Menge begeistert ist. Jetzt ist das doch kaum vorstellbar, dass dieser Menschensohn gefangen genommen wird. Dass er, wie es an einer anderen Stelle heißt, getötet wird von den Menschen und wieder auferstehen wird, ist doch völlig auf der Welt. Sie konnten es sich nicht vorstellen, wie wir lesen in Vers 45. Sie aber verstanden diese Worte nicht. Es war vor ihnen verborgen, sodass sie nicht begriffen. Das Problem ist, warum ist das ein Problem? Hierum. Sie haben Jesus einfach da, direkt da. Sie können mal nachfragen. Jesus, was meinst du damit? Aber sie fragen nichts. Warum eigentlich nicht? Das heißt, sie fürchteten sich. Hatten sie Angst, was das in letzter Konsequenz bedeutet? Also, macht man das gerne als Mensch, so die Augen ein bisschen verschließen vor der Realität, dann wird es vielleicht nicht so schlimm. Oder haben sie sich davor gefürchtet, einzugestehen, dass sie Jesus nicht verstanden hatten? Wäre ja auch peinlich, hè? Sagt ihnen was? Sie müssen das doch eigentlich begreifen, auf jeden Fall. Sie haben ihn nicht gefragt, denn sie fürchten sich sehr. Ich habe darüber nachgedacht und eine Frage. Kennen wir das vielleicht auch, dass wir Jesus nicht fragen? Wohin gehen wir, wenn wir ihn nicht verstehen? Und Dinge in unserem Leben passieren, die wir einfach nicht einordnen können. Wo auch wir sagen, da kann ich Gott überhaupt nicht verstehen. Also ich höre viele und manchmal auch mich selber klagen, ich verstehe Gott nicht. Aber was ist dann die Konsequenz? Fragen wir, wie in de Psalmen, wie lange nog, Herr? Fragen wir das? Warum, Herr? Warum? Fragen wir das wirklich? Sind die Psalmen unsere Psalmen? Dürfen wir so auch zu beten? Ringen wir mit ihm? Gehen wir in sein Wort, in Gebet? Und fragen wir auch Geschwister? Oder bleiben wir stumm, weil wir uns fürchten, dass uns die Antwort nicht gefallen könnte? Dass Gott uns für dumm halten könnte. Und so weiter und. Sie hätten fragen können. Und vielleicht auch fragen sollen. Das ist die Verantwortung der Jünger. Und unsere Verantwortung. Zu fragen, Herr, was soll das? Was ist dein Weg? Psalm 25, Herr, zeige mir deinen Weg. Kann man eigentlich schon jeden Tag fragen. Herr, zeige mir den Weg. Auf der anderen Seite sehen wir auch hier, es war noch nicht Gottes Zeit. Ja, Nachfolge ist ein Weg, ist ein Prozess. Es heißt hier ausdrücklich, es war ihnen noch verborgen. War noch ein Geheimnis, was Gott vorhatte. Dass hier ein größeres Wunder tun würde, als das, was sie bisher gesehen hatten. Noch ein Geheimnis, dass all diese Wunder nicht reichen würden, um Frieden mit Gott zu kriegen. Ich meine, das könnte man ja doch denken, hè? Wenn dieser böse Geist mir mal von der Seele ist, arme Junge. Aber wenn die böse Geist mir von der Seele ist, dann habe ich Frieden mit Gott. Aber das reicht eben nicht. Es reicht nicht, wenn ein Toter wieder aufersteht, dass er Frieden mit Gott hat. Nein, es war ihnen noch verborgen. Und sie bereitet sie auf eine schonende Weise vor. Er sagt, es braucht mehr. Es braucht, dass der Menschensohn sich auslieferen lässt an die Menschen, damit die ihn ans Kreuz schlagen werden und dass er sterben wird. Damit er alle Schuld der Menschen auf seine Schulter nimmt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das Wunder, das brauche ich. Die Jungen haben es nicht begriffen und ich denke, es ist auch uns nicht immer klar. Oft heißt Wunder für uns wieder gesund werden. Wieder Frieden in unsere Beziehungen kriegen. Oder was auch immer wir wünschen. Das ist uns näher. Danach sehen wir uns mehr. Und natürlich, wir dürfen daar auch beten. Aber dieses Wunder, das brauchen wir am allerdringlichsten. Gut, wir begleiten unsere Jünger weiter. Und was sie jetzt machen, das schlägt einem fast den Boden aus. Jesus spricht davon, wie er erniedrigt wird, wie er leiden wird. Und sie? Sie machen Pläne. Was könnte ich sein in Gottes Reich? Superminister? Bin ich das vielleicht am Ende? Er hat mich mitgenommen, hoch auf den Berg. Was könnte ich werden? Das fragen sich die Jünger. Vielleicht nur so ein bisschen still vor sich. Kennt ihr auch, hä? Das kennt ihr auch, dass man ein bisschen sich Gedanken macht, Tagträume. Auch Christen haben das manchmal, Tagträume. Aber Jesus erkennt, was in ihren Herzen vorgeht. Jesus erkennt, sie sind gar nicht bei der Sache. Gar nicht bei dem, was ich ihnen jetzt gesagt habe. Und dann, was macht er? Ist immer so schön. Dann redet er nicht. Er gibt ihnen ein Bild. Holt sich da so ein Kind von der Straße ran. Kleines Straßenkind. Vielleicht verfilzte Haaren, bisschen Dreck im Gesicht. Rotz an der Nase. Ja, muss man sich nicht so sauber vorstellen wie auf den Bindern in Kinderbibel. Er stellt das Kind in die Mitte und sagt, wer von euch dieses Kind aufnimmt, um meines Namens willen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Das ist eine Lektion, oder? Und warum? Weil zo'n Kind irgendwie auf mysterieuze Weise Jesus in sich drin hat. Irgendwie was Großes ist. Wir leben ja in einer Zeit, in die Kinder kleine Götter sind manchmal. Aber damals hat man das verstanden. Und ich hoffe, wir verstehen es jetzt auch. So ein kleines Kind, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Was hat das? Das hat nichts. Hat kein Geld. Hat keinen Einfluss. Noch keine Schulausbildung. Es wird nicht in die Geschichtsbücher eingehen als kleines Kind. Und willst du berühmt werden, kümmere dich lieber nicht um Kinder. Meistens geht man damit nicht in die Geschichtsbücher ein. Kommt gleich noch zu einem Beispiel, wie es einem doch gelingen konnte. Aber im Normalfall nicht. Aber Jesus sagt, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Nicht weil in diesem Kind drin ist, sondern weil der das tut, damit zeigt, dass die Gesinnung Jesu hat. Dass wie Jesus ist. Dass sich dem Kleinen und dem Geringen zuwendet. Und nicht so wie man das in der Welt macht, dass man sich eher den Großen anbietet und groß und berühmt werden möchte. Nein, er sagt, wer sich so ein kleines Kind annimmt, der ist groß. Der folgt in meinen Fußsporen. Het is immer hoog interessant. Jesus war meist nicht bei den Berühmten, nicht bei den Angesehenen. Klar, er hat sie auch mit denen getroffen, aber vielmehr mit denen die am Rand der Gesellschaft waren. Und das waren die kleine Kinder. Das waren die Ehebrecher. Das waren die Zöllner. Waren ja selber schuld an ihre Situation. Aber Jesus geht dahin. Jesus sagt, ihr seid nicht geachtet in der Gesellschaft, aber für euch bin ich besonders gekommen. Und seinen Jüngern sagt er, wollt ihr groß sein? Super. Gut, wenn du Ambitionen hast und was werden willst. Sehr gut. Aber erkennen wie die Dynamik im Reich Gottes läuft. Nicht der ist groß, der Superminister ist, sondern der sich wirklich um andere kümmert. Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Und wie Leuchttürme leuchten Zeugnisse von Männern und Frauen, die sich das zu Herzen genommen haben. Auf einer Konferenz vor kurzem fand ich das Buch Liebe findet ihren Weg von der Indian Missionarin Amy Carmichael. Waar eine Frau, die hatte eigentlich keine gute Voraussetzungen, um irgendwas Großes in Gottes Reich zu tun. Sie hatte, wie wir sagen, eine Nervenkrankheit. Fast täglich Schmerzen. Und sie ging ihr oft wirklich nicht gut. Aber sie erlebt Gottes Ruf und sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, möchte leben, was er sagt, möchte bei den Kleinen sein und so Jesus aufnehmen in mein Herz. Und dann überlegt sie sich, was kann ich tun? Und sie fasst den Entschluss, ich gehe nach Indien. Sie wird Missionarin. Und hat dann nicht nur den Menschen das Evangelium gebracht, sondern sich auch um Kinder gekümmert. Daarom sage ich es. Was hat sie gemacht? Ja, sie hat es in die Geschichtsbücher geschafft, zumindest in unsere. Hat sich um Kinder gekümmert, die ihren Eltern in Hindu-Tempel gebracht hatten. Als Opfer in den Hindu-Tempel. Und schlimm genug, dass sie die abgegeben haben. Aber, weißt du, die Kinder, die wurden dort zu Prostitution gezwungen. Tempelprostitution. Irgendwas, womit man sich bei den Göttern was erkaufen kann, wenn man meteen schläft. Grausam. Und Amy sagt, ich bringe ihnen das Evangelium, aber ich kämpfe auch für ihre Freiheit. Und sie hat viele losbekommen. Ist manchmal ganz weit gereist, diese schwache Frau, weit gereist, um ein einzelnes Kind irgendwo vor diesem Schicksal zu bewahren oder rauszuretten. Und solche Leuchttürme gibt es viele in der Geschichte. Sie können uns inspirieren, was es heißt, bei den Kleinen zu sein und nicht nach den Großen zu streben. Nou, wir müssen nicht unbedingt nach Indien gehen, einige vielleicht Indonesien. Aber wir können auch in der Gemeinde anfangen. Manchmal fängt das ganz klein an, dass wir das ausleben, dass es nicht darum geht, der Größte zu sein. Ein Pastor hat mal geschrieben, Zitat, vielleicht ist der Größte in deiner Gemeinde nicht der Pastor, der allseits geschätzte Predigten hält, sondern vielleicht ist es das einfache Mitglied, das bereit ist, einen 15-minütigen Umweg zu fahren, um eine ältere Person abzuholen, die sonst nicht in Gottesdienst dabei sein konnte. Zitat Ende. Wie denken wir darüber? Was ist groß? Was ist klein in Gottes Reich? Ich hoffe nicht oberflächlich. Wer steht vorne? Wer sieht gut aus? Das hoffe ich nicht. Denn Gottes Maßstäben sind anders. Wie der Kleinste ist unter euch, der ist groß. Möchtest du Jesus nachfolgen? Ich bitte dich, lass es nicht da reingehen, hier so, und da wieder raus. Lass deine Prioritäten neu von ihm ordnen. Deine Maßstäbe, was wirklich zählt. Zum Schluss ein letztes Scheitern. Ihre fehlende Liebe und Engherzlichkeit. Vers 49. Da fing Johannes an und sprach, als hätte er gar nicht zugehört. Er sprach, Meister, wir sahen ein, der trieb Dämonen aus in deinem Namen, und wir wehrten ihm, denn er folgt ja nicht nach mit uns. Aber Jesus sagte ihm, wehrt ihn nicht, denn wir nicht gegen euch ist, der ist für euch. Johannes wollte offensichtlich Punkte bei Jesus sammeln. Dass du ankommst, Jesus, wir haben es für dich geregelt. Stel dir vor, da gab es einen, der hat in deinen Namen Dämonen ausgetrieben, aber wir haben es schon geklärt. Der gehört ja nicht zu unserem Team. Haben ihn mit einer Unterlassungsanklage gedroht und er wird jetzt nicht weitermachen. Siehst du? Er war so in diesem Denken gefangen, wir sind Jesus' Club. und wer nicht dabei ist, der ist auf dem falschen Weg. Der kann eigentlich kein Jünger Jesu sein. Ein enges Herz, fehlende Liebe, nicht auf die Frucht geschaut. Warum sage ich das? Nicht auf die Frucht geschaut. Denn ist doch interessant, dieser Mann, ich kenne seinen Namen nicht, der hat es geschafft, Geister auszutreiben. Im Namen Jesu. Was die Jünger eben nicht geschafft hatten. Der hat es geschafft. Vielleicht hatte er den Glauben. Aber wie dem auch sei, Jesu korrigiert. Jesu sagt, wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Jesus zeichnet das größere Bild, weitet den Blick über die Gemeindegrenzen und sagt, da wo die Leute mir nachfolgen, ist gut. Da wo mein Name bekannt gemacht wird, da wo Menschen mir nachfolgen, da ist gut. Wehrt ihnen nicht. Und das ist ein Wort, das trifft auch heute. Gerade vielleicht in einer Gemeinde, der es wichtig ist, schrifttreu und theologisch klar zu sein. Was ich über den Maßen schätze. Ich bin glücklich, dass ich hier bei euch sein darf in der ERKWB. Es ist wunderbar. Und gerade für uns ist es aber wichtig, dass wir ein weites Herz schenken, uns lassen schenken. Von Gott. Für all die Geschwister in anderen Gemeinden, die auch Jesu Namen verkündigen, die auch in seinen Namen wirken haben. Da gibt es soms manchmal Websites und Statements, da werden Menschen in die Tonne getreten, wirklich verleumdet und als Irrlehrer beschimpft, die haben ein klares Jesusbekenntnis, aber sie gehören zur falschen Denomination. Gerade mit denselben Anliegen, was der Johannes hatte, denselben frommen Eifer, wir haben ihn gewehrt. Er gehört zur falschen Gruppe. Meine Lieben, lasst uns genauer hinausschauen. Denn es kommt auf die Frucht und das Zeugnis an. Pass auf, Jesus macht klar. Irrlehren müssen benannt werden. Dass ihr me nicht falsch versteht, hè, heute Morgen. Ein bisschen weiter in Lukas Evangelium sagt Jesus sogar, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Das ist die andere Seite der Medaille. Und trotzdem, bei uns ist es auch nicht perfekt. Keine Gemeinde hat alles ganz sauber. Sie können uns vielleicht die Nackenhaare aufstellen und trotzdem, schau mal genau hin. Lieben Sie Jesus? Bekennen Sie sich klar zu Gottes Wort und zum Evangelium? Dann kannst du über manches vielleicht hinwegsehen. Oder sogar mit ihnen streiten, aber nicht ihnen niedermachen. Ist eine wichtige Lektion. Reife Nachfolgen zeigt Liebe und Weitherzigkeit gegenüber anderen Geschwistern in anderen Gemeinden. Es ist eine Perspektive, die über das eigene Lager hinausgeht. Denn es ist nicht entscheidend, dass wir groß rauskommen, aber dass Christus groß rauskommt. Und ich möchte mit zwei Beobachtungen schließen zum gesamten Text. Die erste ist, Jesus steht treu zu seinen Jüngern. Sollte es uns nicht staunen lassen, dass er nach all dem, was er mit ihnen erlebt hat, dass er treu zu ihnen steht. In der Firma hätte es mindestens eine Abmahnung gegeben, vielleicht schon die Kündigung, habe ich gedacht. Jesus aber hält an seinen Leuten fest, smijt sie nicht raus. Nie. Er hat sie nicht in sein Team geholt, weil sie so perfekt waren. Sondern weil er sie liebte. Weil er eine Vision hatte für sie. Er wusste, obwohl sie unperfekt sind,
Mit denen will ich meine Gemeinde bauen. Ihr Versagen könnte das nicht und nie kaputt machen. Nein, Jesus macht sich keine Illusion über dein Leben und über mein Leben. Er weiß um unseren Unglauben und er erkennt unseren Unverständnis. Er sagt aber trotzdem, ich halte an dir fest. Weil ich nicht nur bezahlt habe für dein Leben, als du noch nicht an mir geglaubt hast. Und als du glaubst, dann musstest du es eigentlich kapiert haben. Sondern ich habe für deine Schuld bezahlt. Ein für allemaal für alle deine Schulden. Deine Sünden sind vergeben, sind getilgt. Kommt wieder damit. Ich wasche sie ab. Du gehörst mir. Das zweite ist aber auch wichtig. Und es wird ganz deutlich in den Antworten, die Jesus hier gibt. Jesus ruft seine Jünger zur Veränderung, zur Erneuerung. Habt ihr das wahrgenommen, wie sie immer wieder korrigiert und sagt, ich will euch den Fokus verändern. Ihr müsst die Welt mit anderen Augen sehen lernen. Und das macht ihr auch mit uns. Er rückt sie gerade. Sagt nicht, du bist noch nicht perfekt, aber macht ja nichts. Bleibt einfach so, ich komme bald wieder. Nein, er arbeitet an dir. Will dich hier und heute zich een beetje ähnlicher maken. Dat is veel meer. Het wordt van een IBM-mitarbeiter berichtet, dat er einmal $600.000 in den Sand gezet had bij een project. $600.000. De man dacht, oh, wie pijnlijk. Ik moest kündigen. Maar bevor er die kündigung schrijven kon, had zijn chef in toezicht geciteerd. Komen Sie in mijn bureau bitte. Ik wil met die reden. Er geht daarheen. Ihm slotterten die knieën. En er zegt, chef, ik heb een schrecklichen Fehler gemacht. Sie müssen mich entlassen. De chef schaut ihn lange aan. Und sagt, mit kräftiger, entschlossener Stimme, entlassen, kommt nicht in Frage. Ich habe gerade $600.000 in Ihre Weiterbildung investiert. Und stell dir jetzt mal vor, ein Bereich in deinem Leben, in denen du gerade nicht in Gottes Willen lebst. Vielleicht ist dir jetzt was sehr bewusst. Ein Punkt, wo du merkst, ich verschulde mich da an Gott. Ich gehe mit dem, was er mir anvertraut hat, falsch um. Ich lebe nicht in Gottes Willen. Denk bitte an diesen Bereich. Und stell dir vor, Jesus zitiert dich in seinem Büro und sagt, komm, wir müssen mal reden. Du weißt schon, jetzt wird es um die Sache wahrscheinlich gehen. Und wie gehst dahin mit sittenden Knien und sagst, ach Jesus, es ist mir klar bewusst, du musst mich rausschmeißen, ich habe versagt. Du schaust nach Jesus, er sagt, entlassen, weit gefehlt, ich habe am Kreuz mein Leben für dich investiert. Ändert das was? Ich hoffe, dass es dich wirklich froh macht und ermutigt, Schritte zu gehen, diesem Jesus nach, ihm ähnlicher zu werden. Schritt für Schritt. Er bleibt dich ewig treu. Amen.